Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen heute Morgen, um euch mitzunehmen in ein Drama hinein. Danke für dieses wunderbare Lied, Christ Alone, genau darum ging es hier. Die Themenreihe lautet, von den ersten Christen lernen. Ursprünglich sollte ich heute überlegen, wie wir streiten und dazu ansehen, wie man damals eine Streitfrage in der jungen Gemeinde gelöst hat. Nun, ich las den Text Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 35 und sah mir dann mit Hilfe einer Konkordanz noch alle Stellen im Neuen Testament an, die von Streiten, Streit, Streitigkeiten, Gestritten und so weiter handelten. Das Ergebnis war sehr deutlich. Wie sollen wir streiten? Am besten gar nicht. Streit bringt im Grunde nicht viel. Er scheint manchmal unvermeidbar zu sein, aber im Streit ist noch nichts Gutes entstanden. Wenn wir das Neue Testament lesen, wir finden am besten nicht streiten. Dennoch wurde und wird unter Christen von Anfang an bis heute viel gestritten. Obwohl klar ist, dass es nicht viel bringt und Gott auch nicht wirklich Gefallen daran hat. Das ist eigentlich merkwürdig. Aber gut, dagegen sind im Neuen Testament Worte wie Kampf und Kämpfen bessere Dinge. Sie kommen oft vor und werden teils sogar von uns gefordert. Kämpft für den allerheiligsten Glauben, der den Gläubigen, den Heiligen ein für alle Mal gegeben ist, ruft der Judasbrief. Oder Paulus an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder es schreibt der Hebräerbrief sogar vom Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut. Da dachte ich, dass unser Bibeltext für heute vielleicht weniger Hilfreiches über den Streit sagt, vielleicht aber Hilfreiches zur Frage, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und in der Tat, unser Text erzählt uns die Geschichte vom ersten Kampf um das Evangelium und wie er erfolgreich geführt wurde. Ein Kampf, der sich gelohnt hat. Auch Streit kommt darin vor, aber dazu gleich mehr. Ich habe den Bibeltext, die Verse Apostelgeschichte 5, 1 bis 35, einfach in die Predigt integriert und lade euch ein, mit auf den Weg zu kommen. Der Titel heißt jetzt Kampf um die gute Nachricht. Wie der Heilige Geist und die junge Gemeinde zusammenhielten und siegten. Ein Drama in 7 Akten. Apostelgeschichte 14, 28 bis 15, 35. Erster Akt. Geistlicher Rückenwind bewegt die Gemeinde. Kapitel 14, Vers 28, die Apostel Paulus und Barnabas kommen von der ersten Missionsreise zurück. Das war eine Fahrt. Was sie da erlebt haben, war sensationell. Als sie angekommen waren in Antiochia, von wo aus sie gesandt wurden, und die Gemeinde zusammengebracht haben, so wie hier, erzählten sie alles, Paulus und Barnabas stellen sich hin, was Gott mit ihnen getan und dass er den nicht-jüdischen Menschen eine Tür des Glaubens geöffnet habe. Das war die Sensation. Sie verweilten aber eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das war die Sensation. In Scharen kamen nicht jüdische Menschen zum Glauben. Damit hatten sie vielleicht so gar nicht gerechnet. Was ist da passiert? Wir gehen zum zweiten Akt. Ein starker Seitenwind richtet Chaos an. In Vers 1 von Kapitel 15 heißt es dann, und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder und die Schwestern natürlich auch. Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht gerettet werden. Was für ein Seitenwind. Über die Beweggründe dieser Leute wissen wir leider nichts. Da gäbe es spannende Fragen. Warum tauchen die ausgerechnet jetzt auf, nach dem geistlich sensationellen Abschluss der ersten Missionsreise? Wer hat sie geschickt? Sie sich selbst? Mitten hinein in eine gerade erst aufkeimende, sag ich mal, biblisch-theologische Verarbeitung der Reise. Da gab es viel zu verarbeiten und zu lernen. Wenn Gott jetzt nicht-jüdische Menschen in Scharen zum Glauben ruft und sie folgen, was bedeutet das? Wo führt das hin? Was hat das für Konsequenzen für die entstehenden Gemeinden? Wie sollen sie leben? Wie sieht ihre Nachfolge Jesu aus? Ja, wie sollte sie vielleicht aussehen? Diese Leute aus Judäa haben andere Inhalte, eine andere Agenda. Sie machen sich jedenfalls die Mühe, weit zu reisen, um ihre Worte dazu deutlich loszuwerden. Ihre Worte sagen etwas Klares aus und richten etwas in der Gemeinde an. Nämlich einen Zwist, heißt es da so. Was ist ein Zwist? Eine Auseinandersetzung, Differenzen, Feindseligkeiten, Spannungen, Streitereien, Unfriede, Verstimmung, Zank, Hader, Zerwürfnis. Mit einem Wort, modern gesagt, einen Riesenstunk. Er entstand in der Gemeinde. Paulus und Barnabas aber fangen an zu kämpfen gegen diese Lehre. Denn dies wie ein massiver Seitenwind, der die Kraft hat, den geistlichen Kurs der jungen Gemeinde völlig zu verändern. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, fängt schon an zu schlingern und könnte kentern. Die beiden aber lassen sich nicht runterziehen, sondern gehen in die Offensive. Und da heißt es, ein nicht geringer Wortwechsel entstand. Das ist das mit dem Streit. Eine Riesenauseinandersetzung mit denen. Ein Zusammenstoß. Kontroverse, Wortgefecht, Meinungsverschiedenheit zwischen ihnen, Paulus und Barnabas. Das war wohl unvermeidlich. Aber die Gemeinde, die ja das mitbekommt, ist darüber sehr verunsichert. Man sucht deshalb nach geistlicher Orientierung und lehrmäßiger Klarheit. Welche Autorität braucht es jetzt? Die Sache ist eben wirklich keine Kleinigkeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, wie wir vorhin gesungen haben voller Freude. Es geht um die Reichweite der Gnade des Herrn Jesus. Wie weit reicht die? Reicht die aus? Wer ist jetzt der Herr, der Kyrios, der Herrscher, der Besitzer des Universums, der das Sagen hat in alle Ewigkeit? Ein verstorbener Mose oder der auferstandene Sohn Gottes, der Messias? Was macht die Gemeinde jetzt? Die Gemeinde wohlgemerkt. Sie ordnen an, dass Paulus und Barnabas, heißt es im Bibeltext, und einige andere von ihnen zu den bevollmächtigten Jesusbotschaftern, so sagt das der Roland Werner, die Apostel, und den Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Beachtet einmal die Mündigkeit, die die Gemeinde sich selbst bewahrt hat. Mitten in ihren Spannungen, ihrem Unfrieden und Zerwürfnis bleiben sie handlungsfähig und suchen Hilfe von außen. Sie wollen keine Spaltung. Sie sagen auch nicht einfach, weil es Paulus und Barnabas sind, müssen die ja automatisch Recht haben. Das sind ja die Apostel, die anderen, die können gar nicht Recht haben. Nein, sie wollen eine klare Antwort auf die Frage, ob jetzt Jesus wirklich genügt oder nicht. Das ist ein unglaublich wichtiges Kapitel. Zum ersten Mal steht das ganze Evangelium auf dem Spiel. Aber wie ist das mit uns? An wen wenden wir uns in elementaren Fragen des Glaubens und des Lebens? Ans Internet? An Bücher? An die Gemeindeleitung? An Theologinnen und Theologen? An ältere bewährte, müssen auch nicht unbedingt ältere sein, jedenfalls bewährte, lebenserfahrene, gläubige Menschen, an Freunde, an die Bibel, an uns selbst, an unsere Gefühle, an Gott. Ich persönlich glaube, unser Jerusalem sollte die Heilige Schrift sein. Aber das ist nicht zu einfach gesagt. Die Heilige Schrift natürlich, aber ihre gesunde Auslegung. Und für eine heilsame, gesunde Auslegung braucht es den Heiligen Geist. Gebet, die Lehre der Apostel. Ein gesundes Schriftverständnis und reife Menschen, die für ihren Glauben schon einiges hingelegt haben. Aber zurück zum Bibeltext. Wir kommen zum dritten Akt. Es geht mit geistlichem Rückenwind nach Jerusalem. Da heißt es im Text, sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien, Samaria und erzählten die Bekehrung nichtjüdischer Menschen und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den bevollmächtigten Jesusbotschaftern und den Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Ist das nicht spannend? Irgendwie die Grundkraft, ja, der Antrieb ihrer Reden ist das, was Gott getan hat und was sie mit ihm erlebt haben. Ich glaube, die unzerstörbare Kraft liegt im Zeugnis, in dem, was du davon erzählt hast, was Gott tut. Sie bereiteten nicht, wie ich das wahrscheinlich gemacht hätte, biblisch-theologisch auf das Konzil vor. Sie legen sich keine Argumente zurecht. Sie sind doch nicht beklommen und besorgt, was aus dem Evangelium wohl werden wird. Sie wirken irgendwie frei, froh und unbeschwert. Als ob sie wüssten, dass nicht sie, sondern Gott das Evangelium durchsetzen wird. Gott und wir haben das und jenes erlebt. Das haben sie freimütig immer gesagt. Vierter Akt. Und wieder der schwere und gefährliche Seitenwind. In der Elberfelder heißt es hier, einige von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Statt Sekte kann man auch sagen, Splittergruppe, Partei, mindestens eine konfliktträchtige Gemeinschaft. Wer es mit denen zu tun bekommt, bekommt Probleme. Innerlich, vielleicht auch sogar äußerlich, man weiß es nicht. Da bläst er wieder der Seitenwind mit voller Kraft. Unnachgiebig und ungeschwächt bringt diese konfliktträchtige Splittergruppe der christlichen Pharisäer ihre Forderungen zu Gehör. Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Beachtenswert ist eine Veränderung. In Antiochia sagten Angehörige dieser Leute noch, dass man ohne das Gesetz nicht gerettet werden kann. Jetzt in Jerusalem sagen sie das nicht mehr. Aber ihre Forderung erscheint dennoch massiver und so selbstverständlich, dass sie sich nicht einmal mehr die Mühe machen, sie zu begründen. Man muss sie beschneiden und das Gesetz halten. Das zeugt von einem enormen Druck, der von ihnen ausgegangen sein muss. Ihr Auftreten alleine muss schon vielen Angst eingejagt haben. Davon erzählt der Galaterbrief Paulus. Das geht ja noch weiter, die Story am Ende, was sie mit Petrus angefangen haben. Das könnt ihr im Galaterbrief lesen, wie sie ihn eingeschüchtert haben. Aber hier jetzt geht es mit dem fünften Akt weiter. Fünfter Akt, der Kampf erreicht seinen Höhepunkt in Jerusalem, doch die Säulen bleiben stehen. Die bevollmächtigten Jesusbotschafter, heißt der Bibeltext weiter, und die Ältesten bilden jetzt eine gemeinsame geistlich-theologische Arbeitsgruppe, würde ich sagen. Um diese Angelegenheit, Streitfrage, zu besehen. Was heißt besehen? Sie wollen Einsicht gewinnen, sich das genau anschauen, der Sache auf den Grund gehen, die Wahrheit suchen. Aber der erste Anlauf scheitert komplett. Sie kommen nicht voran. Wie in Antiochia auch, endet alles in einer großen Auseinandersetzung, einer Kontroverse, einem Zusammenstoß, einem Wortgefecht, eine riesen Meinungsverschiedenheit, Streit, Sackgasse. Hat das Evangelium noch eine Zukunft? Ja, doch, denn nun kommen plötzlich drei vollmächtige Ansprachen. Da heißt es im Text weiter, als aber viel Wortwechsel, das ist das Wort für den Streit, entstanden war, man kam nicht mehr weiter, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die nichtjüdischen Menschen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Und hier ist es wieder das Zeugnis. Paulus erzählt, was Gott tut und wo und wie der Geist Gottes wirkt. Das ist und das wird der Weg zum Sieg. Petrus legt hier übrigens ein erstes, kurzes und kraftvolles Bekenntnis zum Evangelium ab im Neuen Testament. Das knappste Evangelium, was wir haben. Paulus und Barnabas hängen sich jetzt sofort daran und geben ihren Bericht von dem, was Gott mit ihnen getan hat. Da heißt es dann, die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den nichtjüdischen Menschen durch sie getan habe. Ich denke, dieses Schweigen spricht für die ganze Gemeinde, die Ältesten, die Apostel dort. Plötzlich wird es still. Sie hatten wohl ein Gespür dafür, ab wann es sozusagen heilig wird und wichtiger als eigene Gedanken und Meinungen, die im Streit eine große Rolle spielten. Mit anderen Worten, wann es Zeit ist, aufzuhören zu reden und man zuhören sollte. Denn jetzt setzt der Rückenwind wieder ein. Jakobus nutzt den Moment und trägt nun die Streitfrage vor allem zur Heiligen Schrift des Alten Testaments. Er, ein großartiger praktischer Theologe, deutet, was geschehen war, im Lichte des Wortes Gottes, kommt dann zu einem Urteil und formuliert praktische Konsequenzen. Da heißt es, als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den nicht-jüdischen Menschen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte des Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert er Amos: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle nicht-jüdische Menschen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Deshalb urteile ich, jetzt kommt das Urteil, aufgrund dieser Deutung im Licht der Schrift, jetzt kommt seine Antwort für die Praxis. Man soll die, welche sich von den nichtjüdischen Menschen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Also vorbildlich für uns, finde ich, haben sie 4 Schritte gemacht. Und im Übrigen diese 4 Schritte, die werden heute an den christlichen Schulen und Hochschulen und Bibelschulen gelehrt für die praktische Theologie. Erstens, sie haben genau hingesehen, was geschehen war. Genau hingeschaut, was ist denn passiert? Zweitens, warum ist das passiert? Sie haben umfassend versucht zu verstehen, warum das so gekommen war. Und drittens, dann haben sie im Licht der Schrift versucht herauszufinden, was denn jetzt sein sollte. Und viertens, Konsequenzen für die Praxis. Ich finde das ganz interessant. Wenn ich mich betrachte, oder auch viele meiner Freunde, wir fangen an mit dem Punkt 4, deutlich zu sagen, was zu tun ist. Aber wir haben überhaupt nicht verstanden, was passiert ist. Sind den Dingen noch gar nicht auf den Grund gegangen. Das liegt in der Natur des Menschen vielleicht. Hopp, zack, die Lösung. Aber sie sind da viel gründlicher. Auch die Rolle der Bibel finde ich wichtig, dass sie es interpretieren, deuten, finden wir da was, verstehen wir hier was, gehen auf den Grund. Das war super. Der Seitenwind hat vorerst mal verloren. Und ich bewundere auch die missionarisch liebevolle Grundhaltung des Jakobus und zugleich seine Weisheit, die den Gegner sehr ernst nimmt. Jakobus weiß, das können wir in seinem Brief lesen, den würde ich als Lektüre empfehlen zu dieser Stelle, den Jakobusbrief. Er weiß ganz genau, dass die Gegner des Evangeliums genau darauf achten, wie die Christen mit ihrer Freiheit umgehen werden, die ihnen die Gnade schenkt. Also in meinen Worten würde ich dann sagen, verärgert die Juden nicht durch eure Freiheiten vom Gesetz. Wollt ihr sie gewinnen, dann beachtet doch folgende Dinge ganz genau. Und hinter ein paar Dinge, von denen der Punkt Unzucht absolut selbstverständlich ist. Aber dennoch wird er extra erwähnt. Ich meine, der Jakobus hat hier ein missionarisches Herz für die Juden, sagt, die gewinnen wir nicht, wenn wir unsere Freiheit nur ausleben. Wir gewinnen sie, wenn wir darauf achten, was sie wirklich stört und dazu bringt, den Glauben zu verlästern. Und das finde ich irgendwie weise. Also nicht, das ist ja eine Regel, jetzt müssen wir keine Blutwurst essen bis in die Ewigkeit. Das steht hier nicht, sondern hier steht, dass man achten muss, wo man lebt. Und dafür sorgen muss, dass die Leute sich nicht verprellt fühlen durch die Freiheit, die wir haben. Auf was müssten wir heute Rücksicht nehmen? Bei den Menschen, um sie nicht zu verprellen oder Anlass geben, den Glauben zu verlästern. Worauf müssten wir heute besonders achten? An erster Stelle der Vorwürfe gegen uns, und das meine ich jetzt mal ganz pauschal, gegen die Christenheit, steht wahrscheinlich immer noch Überheblichkeit, elitäres Gehabe, Machtmissbrauch, Heuchelei. Ihr lebt ja selbst nicht, was ihr glaubt. Ihr seid auch nicht besser als wir. Ihr macht große Worte und tut es nicht. Und so weiter. Noch einmal, Jakobus, der älteste Halbbruder Jesu, hat genau diese Fragen aufgegriffen. Weil er weiß, dass das ein Problem ist, ein Kampf. und gibt uns gute Tipps im Jakobusbrief, was es zu beherzigen gibt, damit Glauben und Leben zusammenkommen. Jedenfalls sehe ich in seiner Antwort kein Gesetz für uns, sondern eine seelsorgliche, missionarische Hilfe für ein christliches Leben unter Juden, die das Gesetz halten. Sechster Akt. Der erste Konzilsbeschluss der Kirchengeschichte wird aufgeschrieben und gesendet. Ja, in der Tat, das Konzil zu Jerusalem war das erste christliche Konzil der Kirchengeschichte. Da heißt es im Bibeltext, dann schien es den bevollmächtigten Jesusbotschaftern und den Ältesten samt der Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Merkt ihr, hier ist was passiert. Der Entschluss wird gefasst, der Streit ist weg. Jetzt kommt was ganz Gutes. Jetzt kommt der Brief, ne? Die bevollmächtigten Jesusbotschafter und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den nichtjüdischen Menschen zu Antiochien und Syrien und Sizilien, unseren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Und das sind Leute, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben auch Judas und Silas gesandt, die euch selbst euch mündlich dasselbe verkünden werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Und jetzt kommen diese drei Dinge. Enthaltet euch von Götzenopfern, von Blut, von Ersticktem, von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun, lebt wohl. Immer im Hinterkopf, ihr lebt unter frommen, gesetzestreuen Juden. Macht das nicht, dann verliert ihr sie komplett. Hier ist einiges bemerkenswert. Der Konzilsbeschluss war nicht das Ergebnis der Wortgefechte, der verbalen Schlagabtausche, der erhitzten Gemüter, sondern von Frieden, Einstimmigkeit und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und Petrus erhob sich, das war die Wende. In den drei Reden von Petrus, Paulus und Barnabas und Judas wurde der Angriff auf das Evangelium letztlich abgewehrt. Und da kam Folgendes zusammen. Man blickte auf das, was Gott selbst und mit dem Menschen zusammen wirkt und wirken will. Das haben sie getan. Der Heilige Geist konnte mitdenken und mitreden. Gott war dabei. Das Wort Gottes half zu deuten und zu verstehen. Und ich sage mal so, das Ergebnis hat sich für alle gut angefühlt. Für alle Betroffenen, für die Apostel, die Ältesten und die ganze Gemeinde, natürlich außer diesen Irrlehrern, für die hat sich das gar nicht gut angefühlt. Es hat sich also gelohnt, für das Evangelium von Jesus zu kämpfen. Wenn man das nochmal in Ruhe vielleicht irgendwann mal nochmal reflektieren würde, nachdenken, kommt die Einstimmigkeit zustande. Einstimmigkeit ist ein hohes Gut, ne? Wir haben immer den Wunsch, einstimmig zu sein, aber da gehören ein paar Bedingungen dazu. Ein Streit muss aufgehört haben, es muss vorbei sein. Ich kann mir denken, es ist eine Phase, ja? Die muss vorbeigehen. Da haben wir uns mal ordentlich gezofft, aber jetzt ist gut, jetzt werden wir ruhig und gucken mal, was das Wort sagt und wir beten jetzt mal und lassen mal Gott zu Wort kommen. Das wäre natürlich wunderbar. Am Apostelkonzil hat es geklappt jedenfalls. Und wir gehen über zum siebten und letzten Akt. Die Gemeinden kehren zurück zur Freude. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochia hinab und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder und Schwestern mit vielen Worten und stärkten sie. Nachdem sie sich aber eine Zeit lang aufgehalten hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort Gottes. Wir sind am Schluss angekommen unseres Dramas und wollen noch einen letzten Blick auf das Geschehen werfen. Und zwar auf den Trost, auf die Freude, auf die Ermutigung, auf die Stärkung und auf den Frieden. Das ist es, was falsche Propheten, Zusätze zum Evangelium, Jesus und, die Gnade aber, Sonderlehren, Privatoffenbarungen und dergleichen mehr erreichen. Sie verursachen Streit. Sie bringen Herrschende und Beherrschte hervor. Sie machen letztendlich trostlos, freudlos, mutlos und schwach. Sie nehmen den Frieden weg und verunsichern. Und das will Gott nicht. Das Evangelium von Jesus will uns untereinander gleich machen zu Glaubensgeschwistern. Das Evangelium will uns stärken, uns mutig und froh machen, echten Frieden geben. Und darin liegt die Kraft für das Zeugnis. Nur dann können wir auch wirklich missionarisch sein. Deswegen lohnt es sich so sehr, für das Evangelium zu kämpfen. Hier, Apostelgeschichte 15, ist es das Evangelium, für das gekämpft wird. Und bitte, es stand auf dem Spiel. Es stand auf dem Spiel. Stellt euch mal vor, das wäre eingedrungen, diese Lehre, und plötzlich gibt es Jesus und. Ja, du bist errettet, wenn du an Jesus glaubst, aber hier, das sind die Regeln, die musst du einhalten. Erst dann kommst du in den Himmel. Stellt euch das mal vor. Das Evangelium wurde verteidigt. Dieser Kampf hat sich gelohnt. Unsere Aufgabe ist es zu überlegen, immer wieder, wofür es lohnt, sich zu kämpfen. Das kann ich ja von hier nicht sagen. Ich bin gebunden mal an der Apostelgeschichte 15. Sie haben fürs Evangelium gekämpft. Die Gemeinde und Gott zusammen, sie haben gesiegt, weil sie diesen Kampf gewagt haben. Und der Streit, der war vorher und der war hinterher nämlich nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass wir immer wieder über den Streit wegkommen und sagen, das ist es nicht. Hier finden wir die Antwort nicht. Lass uns zur Ruhe kommen und Gott mitreden und zum Wort gehen und hören und deuten, zusammensetzen, austauschen, beten. Und dann kommt der Friede tatsächlich und die Einstimmigkeit ist keine Utopie. Hier war sie keine Utopie, aber es hat einen Kampf gekostet. Ich weiß nicht, wenn man auf der Zeitstrahl sieht, wie lange der Prozess gedauert hat. Das ging nicht in 4 Tagen. Das hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Es lohnt sich, für das Evangelium zu kämpfen. Dann werden wir stark, wir haben Frieden, wir werden mutig und froh. Amen.